Arafat, der Gegenspieler in diesem Kampf um Jerusalem, sagte kürzlich, hat es ganz öffentlich gesagt, der Schlüssel zu Krieg und Frieden ist Jerusalem. Und er versichert sich der Unterstützung aller islamischer Staaten. Also der arabisch, der muslimische Charakter von El-Quds, Jerusalem, die Heilige, muss bewahrt werden, so Arafat. Das ist ein Lebensziel. Und das ist ganz islamisch. Wie weit er damit durchkommt, ist eine andere Frage. Und deshalb kann einer der berühmten, wirklich authentischen Journalisten, Peter Scholl-Latour, sagen, Lügen im Heiligen Land, Machtproben zwischen Nil und Euphrat, der ganze Oslo-Friedensprozess ist irgendwie auf Täuschung aufgebaut. Das wird heute auch öffentlich gesagt. Selbst Shimon Peres, der Mitbauer dieses Friedens, sagt es heute, der Oslo-Friedensvertrag ist gescheitert. Das ist nicht mehr zu verkennen, man kann ihn auch nicht mehr aufwärmen. Deshalb muss man andere Wege finden, die sucht man ja auch. Und was wir sehen ist, wenn wir diese Jahre überschauen seit Oslo, schon nicht lange her, 7 Jahre, dann hat sich die Spirale der Gewalt immer weiter gedreht. Und es ist einfach nicht zu sehen, wie dieses Drehen aufzuhalten ist. Aber alle Bemühungen gehen jetzt dahin und nun kommt das wieder. Mit welchem Ziel gehen die entsprechenden Partner in die Verhandlungen? Mit welchem Ziel? Und das ist von vornherein in Oslo ausgeklammert worden. Das war der Fehler. Frieden, jawohl. Frieden auch um Preis, Land für Frieden. Aber das Ziel letzten Endes ist in Oslo nie ausgesprochen worden. Man hat die eigentlich strittigen Punkte immer vor sich hergeschoben, bis man jetzt vor den Mauern Jerusalems damit gekommen ist. Und die letzten Forderungen eben wieder in Camp David, die ganz eindeutig waren, Jerusalem unsere Stadt, der Tempelplatz unser Platz, der Staat der Muslime muss her, ist ein Staat der Muslime. Denn Palästina wird islamisiert, das ist ganz deutlich, wir merken das in Bethlehem. Der Prozentsatz der Christen ist nur noch ein ganz minimaler, obwohl vor einigen Jahren es noch eine christliche Stadt war. Das vollzieht sich jetzt in Beit Shalla, wo ich immer wieder bin. Das ist ganz deutlich. Dieses ganze Gebiet wird islamisiert und der Staat, der daraus wird, wird ein islamischer Staat und ist dann ein Gegenstaat zu Israel. Das wird auch von israelischer Seite so mehr und mehr gesehen. Da machen sich doch inzwischen keine Illusionen mehr. Nun ist das die Frage, müssen wir uns stark machen, um von daher Forderungen durchsetzen zu können? Oder schürt das, dreht das die Spirale immer noch stärker? Denn jetzt kommt die Not. Denn es hat sich gezeigt in dem zweiten Camp David, als Barak Zugeständnis über Zugeständnis machte, dass Arafat immer weiter ging. Also Israel ist schwach, also können wir unsere Forderungen durchsetzen. Das steht schon im Koran so, Waffenstillstand ja, aber nur wenn der Gegner stärker ist und wir schwächer sind. Ist der Gegner wieder schwächer und wir stärker, können wir den Waffenstillstand noch brechen. Ähnliche Äußerungen sind von Arafat immer wieder gemacht worden. Das ist ja auch das Seltsame, dass die Politiker nicht richtig Sinn sehen und nicht richtig schön hören. Das ist eine ganz große Not mit unseren Politikern. Sodass Scholatour, ihr kennt ihn, ja? Ich lese ihn viel. Er hat ein Urteil. Er kennt sich aus. Er kommt doch überall rein. Sagt, hier wird mit Lügen operiert. Wer aber das noch nicht begriffen hat, dass die Lüge eine große Rolle in der Politik spielt, der schaut nicht richtig hin und hört nicht richtig hin. Und das müssen wir wissen. In diesem Kampf spielt die Lüge, die Propaganda, eine ganz große Rolle. Sodass Sie sehen müssen, was kommt drüber aus dem Nahen Osten, welche Nachrichten hören Sie, welche Blätter lesen Sie. Da hilft es auch nichts, wenn Sie dagegen einfach nur NAI lesen. Sie wissen, was NAI ist, ja? Das hilft auch nichts. Es ist auch wirklich sehr schwer. Aber in den Leitungen der Gemeinde sollte man ein bisschen klarer sein. Das ist meine große Not. Es gibt eine Leitungsschwäche, nicht nur in den Kirchen, auch in den Freikirchen ganz genauso. Dass die Geister nicht mehr unterschieden werden, dass man nicht weiß, wo man dran ist. Im Dritten Reich war das auch so. Und dass man keinen Mut hat zur Entscheidung. Und unsere Jugend, die tut mir so leid. Ich wohne mitten unter unseren Studenten und meine Bude ist immer wieder voll von Studenten. Die wollen oft hören, wie war das im Dritten Reich? Wie habt ihr euch eingestellt? Was habt ihr da gemacht? Wie war das mit den Leitungen? Das gilt auch hier. Die Spirale der Gewalt, wohin läuft sie? Das ist die bange Frage auf beiden Seiten, auch auf palästinensischer Seite. Sie müssen nur mit der Bevölkerung reden, nicht mit den Leitenden. Die Bevölkerung in Israel, die Bevölkerung in den sogenannten Autonomiegebieten, die leiden. Und die merken diese Spirale und wie sie immer rasanter läuft. Und sie leiden. Immer mehr geht kaputt. Und es geht ja nicht nur das Äußere kaputt wie im Dritten Reich. Es geht das Innere kaputt dabei. Das geht ins Moralische, ins Ethische. Und wie sieht die Realität im Nahen Osten aus? Thema mit viel Emotion und vielerseits geladen. Israel leidet an seiner Kolossalaufgabe. Sie leiden daran. Immer mehr. Wären wir doch nicht dieses auserwählte Volk? Wären wir doch wie ein Volk die anderen? Das kann man doch verstehen. Die Frage war ja früher auch schon da. Ich kann das verstehen. Aber da müssen natürlich auch Christen gefragt werden, wenn es um diesen Kampf geht. Wären wir doch jetzt keine überzeugten Christen? Da können wir doch dem Martyrium entgehen. Nein, eben nicht. Nein, eben nicht. Und das müssen wir sehen. Israel leidet an seiner kolossalen Aufgabe. Und einen großen Krieg darf es nicht geben. Das wird geschrien in Israel. Sie haben Angst davor. Und auf der anderen Seite wird geradezu getrieben zu diesem Krieg, weil sie sich davon ihren Vorteil erhoffen. Und die schönste Frage zu Krieg und Frieden, ja, wem gehört das heilige Land? Wem gehört die heilige Stadt? Wem gehört Jerusalem, den Juden? Sie sagen ja, den Christen? Der Papst sagt ja, den Muslimen? Über 1 Milliarde sagen ja. Und ganz kluge sagen heute, sie haben ja recht, nein, Jerusalem gehört Gott. Und schon kommt eine andere Frage. Ja, wer ist dieser Gott? Wessen Gott? Dem islamischen Gott? Dem christlichen Gott? Oder dem jüdischen Gott? Haben Sie genau dieselbe Frage wieder. Ist nur verlagert. Sie, und das ist der Kampf, der heute entbrannt ist. Der hört auch nicht auf nach der Schrift, bis die Gewalt endet am Kreuz. Jerusalem zum Zankapfel der Religionen. Und Nationen geworden. Beides. Es ist eben nicht nur der Zankapfel der Religionen, sondern es ist auch der Zankapfel der Nationen. Und da kommen Sie in die Politik hinein. Es ist wirklich ein Zankapfel. Man merkt, dass man das mit Diplomatie einfach nicht lösen kann. Es gibt höchstens Teillösungen. Wo sieht die Lösung? Wo ist sie zu finden? Gibt es eine Lösung zum bleibenden Frieden? Was sagt die Bibel? Das Wort des lebendigen und wahren Gottes. Shimon Peres, dieser von Oslo her als Friedensapostel apostrophierte Friedensnobelpreisträger, Shimon Peres, hat es einmal ganz deutlich so geäußert. Hier prallen als Kolossalaufgabe Israels nicht nur nationale Eigeninteressen von Staaten mit unterschiedlichen Gesellschaftsformen aufeinander. Hier mischen sich in explosiver Form West und Ost, Nord und Süd. Hier stoßen wie Knallgasverbindungen unvereinbare religiöse Grundüberzeugungen aufeinander. Shimon Peres. Alles kulminiert in der heiligen Stadt Jerusalem, auf die jeder Jude, Muslim, auch sogar Christen einen Anspruch zu haben vermeint. Und schließlich, so dieser Mann, der aus Polen kommt und der den Holocaust noch hinter sich gebracht hat, das junger Mensch dann, dem entflohen ist nach Israel. Shimon Peres, heute Außenminister bei Ariel Sharon. Schließlich baue sich im Osten eine allverschlingende Flutwelle des islamischen Fundamentalismus auf. Und das ist die Beobachtung, die man sehr deutlich machen kann, wenn man richtig hinsieht und hinhört. Und das wollen unsere Politiker einfach nicht sehen und nicht hören. Vielleicht wieder besseres Wissen und Gewissen. Sondern unterstellen uns, dass wir den Islam mit Fundamentalismus apostrophieren und das sei nicht der wahre Islam. Der wahre Islam sei sehr wohl für Frieden. Man kann sogar das Wort Islam mit Frieden in Verbindung bringen, Salem. Also wenn dieser Fundamentalismus mit atomaren Waffen ausgestattet wird, verändert sich die Welt. Wie sie verändert worden wäre, hätte Hitler die Waffen gehabt. Bis zuletzt wurde von der Wunderwaffe gesprochen, auch bei uns an der Front. Ich war an der Front und bin auch ein paar Mal verwundet worden. Bis zuletzt an der Front. Hieß es immer noch, um uns Mut zu machen, bei den Niederlagen, die dann nach den großen Siegen kamen. Die Wunderwaffe ist bald da. Und der Führer ist so gesund wie noch nie. Und wir wussten genau, der ist nicht mehr gesund. Wenn der mit atomaren Waffen ausgestattet wird, verändert sich die Welt. Wie sie verändert worden wäre, hätte Hitler die Waffen gehabt. So Peres. Zwei wesentliche Faktoren in diesem Kampf. Das ist einmal die heilige Stadt Jerusalem. Wem gehört sie? Das ist die strittige Frage und darum wird gekämpft und das muss gelöst werden. Und eine Flutwelle des islamischen Fundamentalismus mit dem Ziel der Vernichtung Israels, ähnlich wie Hitler Absicht. Und jetzt schauen Sie sich einmal diese Speerspitzen an in dem Kampf, der ja schon im Gange ist, die der Islam hat. Hisbollah von Norden. Ich weiß auch, wie Khomeini von Iran und seine islamische Revolution aufforderte, dass solche Kampftruppen eingeschleust werden, eben vom Iran her. in den Libanon mit der Spitze auf Jerusalem. Klare Anweisung, der Marsch durch alles hindurch und dann schließlich der Einfall in Jerusalem, um Jerusalem einzunehmen. Jerusalem gehört uns, Khomeini. Islamische Revolution. Oder neuerdings, nachdem die Hisbollah im Libanon praktisch nicht mehr tätig sein brauchen. Israel hat sich ja da zurückgezogen. Wird eine Hisbollah aufgebaut in Palästina. Die Kräfte aus dem Libanon kommen rüber nach Palästina und sie bauen jetzt eine palästinensische Hisbollah auf. Zu dem, was schon in Palästina da ist, und das ist vor allen Dingen die Hamas, aber auch andere Dschihad, also Heiligkriegstruppen. Die Hamas verstehen sie als starker Arm und sind auch so hervorgegangen aus der gesamten Muslimbruderschaft. Und ich weiß, ein Hauptquartier ist in der Nähe der Stadt, wo ich immer wieder wohne. Und deshalb ist diese Stadt zu einem Brennpunkt geworden, mit eben zuletzt eben ganz scharfen Kämpfen, und das ist Beit Jalla. Mir fiel das auf, bei mir, bei meinen Söhnen und anderen, wenn die bei der Kontrolle, wenn wir zurückflogen am Flugplatz, hörten, wir waren in Beit Jalla, dann wurde man noch ein paar Mal extra ausgeflacht. Ich bin dahinter gekommen, weshalb? Weil Beit Jalla eine solche Hochburg ist, dieser Israel-bekämpfenden Bemühungen. Und was sich gezeigt hat, das habe ich ja selbst noch erlebt, dass diese Leute, die sogenannten Freiheitskämpfer, aus Beit Jalla heraus von ganz bestimmten Stellen geschossen haben nach Silo, dieser jüdischen Siedlung, ganz am Südrand von Jerusalem. Und da kamen die Schüsse zurück. Sie haben sich auch ganz besondere Plätze ausgesucht, wohin dann auch die Schüsse zurückkommen sollen. So zuletzt sogar, wir stehen ja dauernd in Verbindung mit diesem Gebiet, wir haben ja Missionare in diesem Gebiet, in Beit Jalla. Sind ja auf den Platz unserer Leute gegangen und das ist ein aufbauendes Jugendzentrum, Kinderzentrum, sehr schön, haben die Leute rausgeworfen und wollten hier jetzt ein Schießen anfangen. Da an dem Platz. Mit der Absicht, dass dann zurückgeschossen wurde in diesem Platz. So nah ist uns das denn in diesem Fall auch gekommen, weil wir diese ganze Arbeit ja unterstützen. Aber sie sind nicht dazu gekommen. Irgendwie hat das Gott verhindert. Das ist etwas anderes. Dass da, wo wirklich Christen sind und beten, auch noch Gott verhindern kann. Und das erleben die jetzt immer wieder und das ist ein gutes Zeichen. Also wir sind nicht hilflos in diesem Kampf.
Amen.
Wer sagt das? Was tust du denn? Beten, gut. Ja, es ist wahr, wir sind nicht hilflos. Aber stellt es euch nicht so fanmäßig vor. Damit meine ich sie nicht, sie werden es gut meinen. Nehmen sie andere mit. Es kann uns noch viel kosten, dass wir uns selbst einzusetzen haben. Ich weiß, im Dritten Reich haben sich die Christen nicht vor Auschwitz gestellt, um die Juden da nicht reinzulassen. Aber ich habe eine Jüdin kennengelernt. Die musste nicht hin, weil sie einen Freibrief hatte. Ist aber freiwillig mitgegangen, damit ihre jüdischen Brüder und Schwestern nicht alleine hin mussten und sie ihnen Trost geben konnte, weil sie um den Messias Jesus wussten. Tun wir das? Das hätten wir tun sollen im Dritten Reich. Haben wir nicht getan. Die Hamas haben nach wie vor in ihrer Charta stehen, Palästina ist islamisches Erbland aller Muslims bis ans Ende der Zeit. Kein Teil davon darf Pers gegeben werden, kein arabisches Land, kein König, kein Präsident, keine Organisation, arabisch oder palästinensisch, ist dazu befugt. Und das meinen sie so und so kämpfen sie auch und haben ihren Beistand durch die Hisbollahs, durch die Dschihad-Gruppen und etliche mehr, sind immer mehr Gruppen da. Das sind die Speerspitzen des Islam in diesem Gebiet gegen Israel, in Sonderheit jetzt gegen den Staat der Juden, so nennen sie ihn ja. Das Wort Islam, ja, heißt ja Hingebung an Allah. Und wer wirklich ein Muslim ist, hat einfach die Pflicht, sich in dieser Weise hinzugeben für das Reich des Allah, des einzigartigen Gottes, der nichts neben sich duldet, auch kein Messias, auch kein Heiligen Geist. Und der Gebiet für Gebiet haben soll, das ist der Kampf, der Dschihad. Das ist der Sinn des Dschihad, des Heiligen Krieges. Nicht unbedingt mit Schusswaffen und Selbstmordkommandos, sondern mit überzeugender Rede, eben als Mission, Dschihadismission, und soll die Herrschaft Allahs von Gebiet zu Gebiet tragen und ist heute dabei, es auch in Deutschland zu tun. Das ist eindeutig, da kann ich Ihnen viele Zeugnisse zu geben, und ich weiß es auch von der Frau, der ich herausgeholfen habe, aus dem Islam, wie sie auch bewusst in diesem Kampf drin war, als Frauenbeauftragte, den deutschen Frauen zu sagen, Allah ist unser Gott, ihm geht es zu denen, ich habe den Schritt gemacht, raus aus dem Christentum, hinein in den Islam, tut ihr das auch. Das ist Mission. Nun gut, können wir was dagegen sagen? Wenn wir nicht um das Reich Gottes wissen, wenn wir nicht um den wahren und lebendigen Gott wissen, wenn wir nicht um den Messias wissen und sein Reich, können wir gar nichts dagegen sagen. Gar nichts. Und noch etwas, wenn wir nicht die Liebe des Christus haben und wissen, er ist auch für diese Muslime gestorben, gerade für sie, dass die Gewalt nur endet am Kreuz. Das heißt, wir können nur übers Kreuz zu ihnen kommen. Und das geht. Und deshalb machen wir auch Missionen unter Muslimen. 60% der Missionare aus Wiedenes sind im muslimischen Gebieten tätig, sogar, und Schwester Machter reist wieder jetzt aus, in Afghanistan. Die einzige Lösung des Problems heißt Heiliger Krieg, heißt es in der Charta dieser Bewegung. Er bringt die Befreiung ganz Palästinas ohne Kompromisse. Sehen Sie, das ist jetzt die Frage. Hier bei uns wird immer wieder gesagt, hier müssen Kompromisse her. Ohne Kompromisse gibt es keinen Frieden. Einerseits stimmt das, andererseits stimmt das nicht, wenn man weiß, welche Gewalten diesen Frieden stören und diesen Frieden nicht wollen. Es wird immer deutlicher, dass gewisse Kräfte und Gruppen diesen Frieden nicht wollen. Sie wollen den Frieden Allahs, jawohl, nämlich seine Herrschaft in ganz Europa. Man kann natürlich fragen, sind die Regionen überhaupt friedensfähig? Diese Frage hat der Spiegel aufgegriffen. Die war für mich sehr interessant. Sie kennen auch den Spiegel, oder nicht? Ja. Manchmal ist es ganz gut, sich den auch vor Augen zu halten. Also sind die Regionen friedensfähig? Und dann hat der Spiegel eingeladen, Vertreter, namhafte Vertreter von Muslimen, von Juden und von Christen. Wirklich namhafte Vertreter. Da hieß es von muslimischer Seite, ja, die Politik ist nicht fähig dazu, die Religion ist fähig dazu, der Islam ist fähig dazu. Wenn alle Welt sich nach dem Koran richtet, haben wir Frieden in der Welt. Jetzt dürfen wir nicht lachen, das ist Ihre Meinung. Würden Sie nicht auch sagen können, wenn alle Welt sich nach der Bibel richtet, dann hätten wir Frieden? Würden Sie das sagen? Ja, mit dieser Überzeugung, wenn es Ihre wirklich ist, ist die Frage, ob Sie die Überzeugung wirklich haben, ich zweifle noch dran. Mit dieser Überzeugung sagen die Muslime, wenn alle nach dem Koran sich richten, die Scharia annehmen. Sie, und das ist nicht mehr zum Lachen, das fordern sie. Und das ist der Islam. Der fordert nicht weniger, der fordert das Ganze. Wir müssen mal begreifen, was eigentlich heißt, ganzer Christ zu sein. Dann können wir auch begreifen, was heißt, ganzer Muslim zu sein. Ganzer Muslim sein heißt dafür sorgen, dass Allah die Herrschaft dieser Welt hat. Und er hat die Herrschaft in dieser Welt nach dem Koran, nach der Scharia. Ja, das sagten zwei namhafte Vertreter, Theologen des Islam, kürzlich im Spiegel. Dann sagt der Mann aus Jerusalem, so ganz bescheiden, aber auch namhafter, ja, dann haben wir ja keine Berechtigung mehr zu leben. Wir Muslime, wir Juden. Er hat genau das Richtige gesagt. Denn da müssen die verschwinden. Da muss dieser Staat verschwinden. Und das ist, was auf dem Spiel steht heute. Das ist der Kampf um Jerusalem. Das ist der Kampf um Israel. Im Grunde genommen ist es der Kampf des lebendigen und wahren Gottes, dem man die Herrschaft nicht einräumt. Des Messias Jesus Christus. Das ist der letzte Kampf, der sich manchmal in der Brust eines Menschen abspielt, wenn er davor steht, ob er sich wirklich zu Gott echt bekehren soll, ihm die Herrschaft in seinem Leben ausliefert. Das gibt einen Kampf. Aber interessant, ich habe 11 Enkel. So nach und nach bekehren die sich auch, freut sich natürlich der Opa. Und sie rufen dann auch gleich an, Opa, ich habe mich vorgestern für Gott entschieden, sagt sie. Das hat mir schon mal gefallen, dass er das gesagt hat. Bekehrung, Bekehrung, hin und her. Ist doch so eine Sache. Aber ich habe mich für Gott entschieden. Ich sage, wie hast du das gemacht? Du glaubtest doch schon. Ja, ich glaubte wie Mama und Papa. Das war ein guter Glaube. Mit dem Glauben konnte sie auch gerettet werden. Das war der richtige Glaube. Ja, ja, und was ist jetzt geschehen? Gott hat mir jetzt selbst gesagt, dass ich sein Kind bin. Ja, da konnte ich nur sagen, Halleluja. Und das merke ich heute an diesem Menschenkind. Ja, dauert nicht so lange. Da komme ich, besuche wieder meine jüngste Tochter und ihre Familie. Und dann kommt die zweite. Die erste, das war die Norina. Die zweite ist die Leonie. Opa, ich habe mich jetzt auch für Gott entschieden. Ja, wie hast du das denn gemacht? Ja, bei den Nachrichten abends um 20 Uhr. Was? Bei den Nachrichten? Ja. Sie hört immer die Nachrichten abends zusammen mit ihren Eltern. Und die unterhalten sich dann auch darüber. Und das ist natürlich gut. Und dann waren wieder so schreckliche Nachrichten. Das Kind empfand das auch so. Es ist ein bisschen sensibel, aber gut sensibel. Sagt, nein, wo soll das doch hinführen? Da muss doch Gott mal kommen und einschreiben. Hat sie kaum gesagt. Jetzt entscheide ich mich mal richtig für Gott. Hat sie getan. Da. Bei Nachrichten. Das ist also mal eine richtige moderne Bekehrung. Ja. Und bitte merken Sie sich das doch. Das ist doch alles nicht altmodisch. So Quatsch. Altmodisch ist, was sie doch nicht richtig geglaubt haben, was sie nur übernommen haben und praktisch gar nicht da ist. Das ist vielleicht altmodisch. Aber hier entscheidet sich doch, gerade angesichts der Nachrichten, angesichts der ganzen Politik, in der wir heute leben, angesichts der ganzen Geschichte, wie sie sich entwickelt, bin ich da entschieden auf Gottes Seite und zwar des lebendigen und wahren Gottes? Das ist die Frage. Da werde ich merken, dass es Kampf gibt. Und ich merke das ja bei meinen Enkeln, wie die sich dann auseinandersetzen in der Klasse. Und ja, habe ich das schon gesagt, in Beckneustadt, jeder Zehnte bei uns ist Muslim. Wir haben Klassen in den Schulen, da sind mehr Muslime drin als Christen. Was tun wir da, was tun unsere jungen Leute? Wie helfen wir Eltern ihnen? Ich sage ihnen, ich empfinde immer, je länger, je mehr eine Unbeholfenheit der Eltern. Den jungen Leuten heute wirklich zu helfen in dem Kampf, in dem wir uns befinden. Da ist was nötig. Aber der Pfarrer weiß das ja auch. Der tut das seine hier in der Gemeinde, denke ich schon. Aber er alleine kann das ja nicht. Er braucht seine Leute, er braucht ein Presbyterium, er braucht dann noch andere. Und da kommt es ja schon. Ich darf aus Erfahrung das sprechen, dass das ganz genauso in den Freikirchen ist. Aber das soll kein Trost für euch sein. Annehmen. Er hat gewinkt. Ähnlich die PLU-Charta mit ihren antizionistischen Paragraphen. Das ist die Kolossalaufgabe. Und sie als Volk der Juden, als Land Israel, als Staat zu behaupten, und dass sie doch allseits anerkannt werden, international, leben können und sich weiterentwickeln können. Sehen Sie. Nun ist die Intifada neu aufgebrochen. Sie ist tatsächlich vom Tempelplatz aus aufgebrochen, war allerdings vorbereitet. Als der jetzige Ministerpräsident damals noch als Oppositionsführer auf dem Tempelplatz erschien und sich eben dieser Al-Aqsa-Moschee näherte, dann empfanden die Gegner das als einen Bruch, als einen Friedensbruch in ihr Haus, und die Intifada ging los. Und die ist blutig und hat schon viel Opfer gefordert, über 500 Tote und über viele Tausende von Verletzten. Wo soll es weiter hingehen? Interessant, wie Barak, der Vorgänger, der ja in der Politik, wie man sagt, versagt hat. Er hat Zugeständnis über Zugeständnis gemacht, und das ist als Schwäche von der anderen Seite ausgelegt worden, mit weiteren Forderungen und Forderungen. Und dem Nachdruck zu verhelfen, eine Neuauflage der Intifada, aber jetzt viel schärfer, viel blutiger. Aber dieser Barak stand mal, nachdem es ihm möglich war, nach der Wende in Auschwitz. Und da sagte er, es war 1992, noch nicht lange her, der Holocaust verdeutlichte, grell wie ein Blitzschlag, das Wesen der Rückkehr nach Zion, nach Israel, ins eigene Land. Und zwar als Kampf um unsere Existenz, Existenz des jüdischen Volkes, als ein in seiner Gesamtheit vor dem Abgrund stehendes Volk. Endlösung der Judenfrage in Europa. Hauptbeteiligter das Deutsche Reich. Vor 47 Jahren, also 1945, so sagte er 1992 in Auschwitz, erloschen hier die Flammen der Krematorien, und drei Jahre später, also 1948, wurde der Staat Israel gegründet. Und jetzt kommt es, die Aussage von Barak damals. Eine direkte Verbindung besteht zwischen dem Tal des Todes, wie lange? Jahrhunderte, nachdem eben das Volk der Juden aus seinem Land herausgeworfen worden ist, unter die Völker zerstreut worden ist. Ende des Römischen Reiches, durchs ganze Mittelmeer bis in die Gegenwart hinein. Eine direkte Verbindung besteht zwischen dem Tal des Todes und der Vision von der Wiedererrichtung Israels in dessen Land. Und jetzt könnte ich Ihnen eine ganze Reihe Stellen in dem Alten Testament zeigen, wo das von den Propheten vorausgesagt ist. In denen ja schon der Geist des Messias war und redete. Ezekiel, Jeremia, eigentlich kein Prophet ohne ähnliche Aussagen. Und heute, 7 Jahre nach Oslo, Kampf um Jerusalem verknüpft mit Kampf in Israel. Denn wenn die Bomben hineingetragen werden, und zwar gar am eigenen Leib, dann ist das eine Potenz des Kampfes. Sie müssen sich das wirklich vorstellen, dass hier Menschen mit Überzeugung, sie sind auch geschult, man weiß um diese Lager in den palästinensischen Gebieten, junge Leute, die mit Überzeugung sich die Bombe an den Leib kleben, sie würden sie auch unter die Haut bringen, so wie ich einen Herzschrittmacher unter der Haut habe, und gehen in diesen Kampf im Namen Allahs. Schärfer können sich diesen Kampf nicht vorstellen. Nur wir tun das zu wenig. Übrigens, wäre das mal möglich in Deutschland? Smeigen Sie. Bitte? Bitte?
Ja.
Gott bewahre uns. Ja, vielleicht haben wir es nötig. Ich meine die Christen. Ich nehme das einmal vorweg. Ich habe den Zusammenbruch des Dritten Reiches erlebt an der Front. Ich habe überhaupt das ganze Dritte Reich erlebt. Mir war klar, der Zusammenbruch war Gericht Gottes über Deutschland. Was sagt der Petrusbrief? Das Gericht fängt an am Hause Gottes. Und da sagt Petrus noch so ganz fein, dezent dazu, zuerst bei uns. In welchem Hause sind wir denn sicher? Sie sagen, unsere Sicherheit ist Jesus Christus. Das stimmt. Da gibt es auch keine andere Sicherheit für Israel und der Islam. Ich muss aber gleich einfach einflechten. Gott liegt auch an den Muslimen. Verstehen Sie mich bitte heute Abend nicht so, als ob ich die Muslime einfach aburteilen würde. Das Gericht fängt an am Hause Gottes. Und vielleicht braucht Gott dazu auch den Islam. Das könnte möglich sein. Dass uns der Spiegel vor Augen gehalten wird. Und ich kenne Muslime, bin im Gespräch mit Muslimen. Und wenn ich dann unsere Entwicklung in der Ethik sehe, ich habe noch kürzlich Korrespondenz darüber gehabt mit Johannes Rau. Er hat mein Buch gelesen, ich habe es ihm geschickt, wir kennen uns von der Studentenmission her und sind immer noch per Du. Er hat das Buch mitgenommen nach Israel. Da habe ich mich gefreut, dass er da einen Neffen hat, dem er das Buch mitgebracht hat. Der ist Glied einer messianischen Gemeinde in Israel, in Jerusalem. Der macht gerade seinen Bachelor an einer entsprechend akkreditierten messianischen Ausbildungsstätte und ich kenne die, ich weiß also, wo er ist. Wir haben gerade darüber gesprochen, was ist mit dem Islam. Ich muss zum Schluss kommen. Auf jeden Fall, das ist die überzeugende Meinung in Israel auf jüdischer Seite, israelischer Seite. Es darf keinen großen Krieg geben. Die Überzeugung ist nicht auf palästinensischer Seite, sondern man sieht sogar, dass Arafat ganz bewusst es so treibt, dass zumindest international eingegriffen werden soll. Und da kommen Sie dem schon näher, was auch die Propheten sagen. Es wird das Beispiel vom Balkan gebraucht, ganz offiziell in der Politik, dass man so, wie die NATO eingegriffen hat im Balkan, um Frieden zu schaffen, schließlich doch auch eingreifen müsste im Nahen Osten, damit es zum Frieden kommt. Denn das ist ein Ärgernis in der Welt. Das stört die ganze Weltpolitik. Und hier bilden sich ja auch Konstellationen, Mächte. Ganz besonders mit dem Iran. Und da sind wiederum Verhandlungen mit Moskau und mit Peking. Das alles ist ja Gegenwart. Und Sie wissen ja, die Konkurrenz China, USA. Wie lange bleibt noch USA die einzige Großmacht? Das alles ist ja heute da. Nun ist das so viel und so kompliziert, dass einfach schlichte Gläubige sagen, komm, bleib mir damit vom Halse. Das ist ja wohl richtig. Aber wir müssen wissen, wo es hinläuft. Und jetzt kenne ich insofern meine Bibel, als sie sehr deutlich sagt, wo es hinläuft. Ich habe das ja anfangs gelesen oder am Schluss der ersten Stunde. Yasser Arafat wird die Situation weiter verschlechtern lassen, So sagte kürzlich Dennis Ross, der Vermittler von USA, in der Hoffnung, dass die internationale Gemeinschaft eingreift. Da sind Sie an dem Punkt. Ich las jetzt in der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung, die ich regelmäßig lese, das brauche ich auch. Gleichgültig wie Israel im Nahostkonflikt reagiert, es wird automatisch verurteilt. Haben Sie das schon gemerkt? Das heißt, zum Aggressor abgestempelt. Wenn wir in Frage nach dem Wesen des Konfliktes über das ultimativ geforderte Rückkehrrecht der palästinensischen Kriegsflüchtlinge von 1948-49 und deren Nachfahren, das sind Millionen, sucht die PNA, also die palästinensische Regierung, ein Instrument, mit dem sie Israel von innen destabilisieren und in einen Zwei-Völker-Staat verwandeln könnte. Die israelische Regierung kann sich der arabischen Bewohner nicht mehr sicher sein. Und in Galiläa um wachsen die Moscheen aus dem Boden, wie sie es im palästinensischen Gebiet auch tun. Ich sagte schon in Bethlehem, bis vor kurzem überwiegend christliche Stadt, heute immer weniger christliche Stadt. Das muss uns interessieren. Und noch davor soll sich Israel vollends von der heiligsten Stätte des Judentums, eben dem Jerusalemer Tempelberg, verabschieden und damit letztendlich die arabische These bestätigen, die Zionisten hätten in Zion nichts zu suchen. Zur Durchsetzung dieser Forderungen soll Israel weichgebombt werden. Sie steht natürlich die Frage, wenn das Ziel so ist, und Arafat sagt ja immer wieder, dass das Ziel ist, und diese Speerspitzen sagen das nicht nur, sondern sie handeln ja auch in diese Richtung. Wo soll das Volk der Juden denn nun wieder hin? An der Frage mache ich jetzt Halt. Wo soll das Volk der Juden wieder hin? Sagen Sie mal. Ja, und wenn es ihnen so schwer gemacht wird? Wie?
Er kann sich wieder so in alle Welt zerstreut werden.
Wer wünscht das?
Keiner. Aber wenn Sie fragen, wo sollen Sie hin?
Haben Sie sich die Frage schon mal gestellt, bei dem ganzen Kampf, der im Gange ist, der so ganz eindeutig diesmal antizionistisch ist, also antimessianisch, antisemitisch, antimessianisch, antijüdisch, das kennen wir, aber jetzt antizionistisch, das heißt dagegen, dass sie wieder in Zion sind. Das heißt, sie müssen doch wieder raus. Und das ist der letzte Kampf.